So das Wort Gottes aus dem 5. Buch Mose. Ich mache keine Zusammenfassung vom Mittwochabend, aber wir haben den Abend aufgezeichnet. Ist auf der Internetseite www.uedikon.ch abrufbar, downloadbar. Man kann es auf alle Handys, MP3-Player, was auch immer. Man kann es auf jeden Fall anlassen, bis man es auswendig kann. Die Liebe Gottes ist ein Universalglaube von beinahe allen Menschen. Dass, wenn die Menschen über Gott nachdenken, sie sehr schnell zum Gedanken kommen, dann muss ein Gott von der Liebe sein. Es ist eine allgemeine Annahme, Gott ist Liebe. Er muss etwas mit Liebe zu tun haben. Es gilt als eine Art Selbstverständlichkeit, unabhängig ob man Christ oder nicht Christ, ob man Jude, Heid, Muslim oder Buddhist ist. Irgendwo der Glaube, der steckt im Kern jedem Mensch. Mehr oder weniger. Unser Text bestätigt das, dass Gott ein Gott von der Liebe ist. Die universale Liebe, die wird dokumentiert in unserem Text, und zwar in deren Aussage, Vers 19, Gott liebt den fremden Mensch. Gott liebt den fremden Mensch. Es ist nicht die Israeliten gemeint mit dem fremden Mensch, sondern alle anderen. Die ganze Welt. Alle Menschen. Gott liebt den fremden Mensch. Jetzt, von dem allgemeinen Glauben, dass Gott Liebe ist, muss man noch, wenn man A gesagt hat, auch B sagen. Dann gibt es noch etwas weiteres. Nämlich, dass nicht nur die allgemeine Liebe gilt und gibt, sondern auch eine spezielle Liebe. Dass es im christlichen und im jüdischen Glauben noch einen Schritt weiter geht. Das heisst, nach der allgemeinen Liebe gibt es noch eine spezifische Liebe. Es gibt noch die, wo im Vers 15 steht, und doch hat Gott sich deinen Vätern angenommen, dass er sie liebt. Das heisst, es gibt in der Theologie, und es ist heilsam, wenn man diese Theologie sich ins Herz nimmt und so lange wiederkommt, bis man sie in- und auswendig kann, weiss, was sie für einen Ertrag im Leben hat. Die Theologie unterscheidet zwischen der allgemeinen Liebe Gottes, die alle Menschen betrifft, und einer spezifischen Liebe Gottes, die nur bestimmte Menschen betrifft. Und der Unterschied ist nicht die Qualität der Liebe Gottes. Der Unterschied ist nicht die Qualität der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist genau gleich in der Qualität gegenüber denen, die er spezifisch, die er besonders liebt, und denen, die er allgemein liebt. Der Text sagt genau das. Genau das geht es raus. Nämlich, dass der Mose, wie er das 5. Buch Mose Vers 10 geschrieben hat, das gleiche Wort für Liebe braucht bei den Israeliten wie bei den Fremden. Er braucht genau das gleiche hebräische Wort. Gott liebt alle Menschen, den fremden Menschen, und er liebt die Israeliten. Es ist genau das gleiche Wort. Und die Hebräer hätten mindestens 5 Wörter können brauchen, um einen Unterschied zu machen, was Liebe betrifft. Und Mose nimmt genau das gleiche Wort, nämlich die höchste Form. Er hat sie von ganzem Herzen lieb. Und noch ein Punkt wird das klar, dass der Unterschied von der Liebe Gottes nicht in der Qualität liegt. Nämlich, es sind wie zwei Teile, wo Gott einerseits von der spezifischen Liebe redet zu seinem Volk und dann der andere Teil, wo er von der allgemeinen Liebe zu den Fremden redet. Ich lese zuerst die spezifische Liebe zum Volk Israel. Das heisst, schau den Himmel an. Und aller Himmel. Und die Erde und alles, was darin ist, alles ist des Herrn deines Gottes. Und doch hat Gott dich geliebt, Volk Israel. Das heisst, wir sind auf dem Hintergrund von der ganzen Schöpfung, dass Gott alles gehört, Himmel und aller Himmel, die ganze Erde und alles, was drin ist, hat er dich geliebt. Wir haben eine atemberaubende Kluft, die aufgespannen wird, zwischen Gott, dem Schöpfer, der über allem steht, und dennoch sein Volk liebt. Und genau die gleiche Kluft, die spannt Gott auf im Blick auf alle Menschen. Vers 17. Denn der Herr, Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Held, der Ehrfürchtige, Luther übersetzt, der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Und schafft Recht den Weisen und Witwen und liebt die fremden Menschen. Es ist genau das Gleiche. Wir nennen das einen Parallelismus. Es kommt zweimal eigentlich genau das Gleiche vor. Der große, erhabene, allmächtige Held und Gott. und der kleine Mensch. Ob Volk Israel oder fremd, er liebt sie, der große, allmächtige Gott. Wir haben eine atemberaubende Kluft zwischen Gott und den Menschen. Aber etwas bleibt gleich, seine Liebe. Unabhängig davon, ob Israelit oder Fremde. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität der Liebe Gottes. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität der Liebe Gottes. Und nebst seiner Darstellung, er ist der Gott fallener Götter, der Herr über alle Herren. Er hat alles gemacht. Er ist der Held, der Ehrfürchtige, der im Kampf siegreich ist. Da haben wir zwei Handlungsweisen von Gott, wo er nämlich sagt, er schaut nicht auf Person, das heisst, er achtet nicht auf Einfluss, Macht und Geld. Und er nimmt kein Bestechungsgeld an. Man kann das eigentlich zusammenfassen in einem Punkt. Gott ist unparteilich und unbestechlich. Er ist genug. Er ist der Absolute. Jeder Mensch und alles auf dieser Erde ist relativ. Jeder Mensch. Mein Sohn ist relativ, weil er hat sich nicht selber geschaffen. Er ist geschaffen worden durch Geburt. Er ist abhängig. Er ist relativ. Und Gott sagt da, ich nehme keine Bestechungsgelder, ich lasse mich von nichts erpressen und ich schaue nicht auf das, was wichtig ist. Er sagt nichts anderes, als ich bin absolut. Es gibt nichts, was mich irgendwie beeinflussen kann. Ich bin absolut gut. Ich brauche auch nichts. Auch nicht von den Menschen. Auch nicht von einem Christ. Ich brauche es nicht. Wenn Gott etwas bräuchte, dann hätte er es sich schon lange selber geben können. Gott ist ein Gott, der braucht nichts. Er ist absolut genug. Und das ist in der Theologie wiederum als die Allgenügsamkeit Gottes eingegangen. Er ist in sich absolut. Er braucht nichts. Niemand hat ihn geschaffen. Er braucht nichts. Und er hat nichts, wo wir ihm ein Bedürfnis könnte stillen. Und auf diesem Hintergrund sagt der Text zweimal, und er liebt die Israeliten und er liebt den fremden Mensch. Er liebt sie genau gleich. Das ist der Grund, wieso, wenn man sich der Liebe Gottes sicher sein kann im eigenen Leben, dass jede Wurzel vom Stolz ausreißt. Es reißt dir jede Wurzel vom Stolz oder von der grossen Erhebung aus, dass Gott dich liebt, dass du ein Christ sein darfst, dass du Christ bist. Es nimmt dir jeden Stolz, weil du bist nichts Besonderes. Du bist nicht anders als die fremden Menschen. Du bist nicht anders als nicht Christen. Du bist nicht anders als andere, die an anderes glauben. Gott sagt, ich liebe genau gleich. Und er sagt das sehr klar zu den Israeliten, nämlich, dass er sagt, denn ihr sind auch fremde Menschen gewesen. Vers 19. Ihr sind auch Fremde gewesen. Ihr seid genau die gleichen. Ihr habt den gleichen Status. Ihr seid auch fremde Menschen gewesen. Das heisst, Christen müssen in Bezug auf die Beziehung zu ihrem Gott immer so denken. Es ist unbegreiflich, dass der Gott mich liebt. Es ist unabhängig von meinem persönlichen Status. Es nimmt mir jede Faser vom Stolz, dass ich irgendetwas Besseres bin als nicht Christen. Und das ist vielleicht auch wieder mal gut, es nimmt dir jede Faser vom Stolz, dass du irgendetwas Besseres bist als der andere Christ, der jetzt neben dir hockt. Du bist nicht besser. Die Liebe Gottes hast du nicht würdiger erhalten als der neben dir. Es ist unabhängig von der Qualität von der Liebe Gottes und von deiner Qualität, dass du das grosse Geschenk hast, dass er dich liebt. Ein Christ sollte eigentlich immer so denken. Oder ich fange umgekehrt an. Ein Christ sollte eigentlich nie so denken. Oh, was ist das für ein Nicht-Christ? Er soll auch nie so denken, was ist denn das für ein Christ? Sondern ein Christ muss immer so denken, was ich, ein Christ, das kann ja nicht sein. Was Gott liebt mich? Ein Christ muss eigentlich immer so denken. Er muss erschrecken über sich selber, weil das Wort Gottes sagt, du bist ein Fremder. Du bist ein Fremder wie alle anderen auch. Du bist es gewesen und das soll dich nicht stolz machen, sondern demütig. Das ist der Unterschied zwischen der allgemeinen und der spezifischen Liebe Gottes. Nicht Qualität, sondern, und jetzt kommt der Punkt, es ist die Resonanz. wo die Liebe auslöst. Schaut, die Liebe zu meinem geliebten Torino-Schokostängeli. Also ich meine, ich bin Mensch, darum ist es nicht genau ein super Vergleich, aber er reicht doch hin. Die Liebe zu einem Torino-Schokostängeli, wo jede Schokolade auf dieser Welt schlägt von mir. Die ist qualitativ nicht viel anders als die Liebe zu meinem Sohn. Qualitativ nicht viel anders. Aber die Resonanz beim Schokostängeli ist eine andere als beim Phileas. Der Phileas, mein Sohn, kann jetzt schon Papa sagen. Ich weiß nicht, ob er schnallt, dass das der Papa ist. Ich deute es so. Die Resonanz vom Phileas auf meine Liebe ist eine andere als die Resonanz vom Schokostängeli auf meine Liebe. Ist eine dramatisch andere. Es ist so wie mit einer Stimmgabel. Die Stimmgabel, die ist in sich immer gleich. Sie hat immer die, jetzt in meinem Fall, Schwingung von 440 Hz, den Ton an, den ihr auch am Telefon könnt anhören könnt. Es ist immer gleich. Der Unterschied von dieser Stimmgabel macht es aus, nicht in sich selber, wie sie ist, sondern in Bezug auf die Resonanz, die sie erzeugt. Wenn ich sie anschlage, dann nachher die Stimmgabel schwingt genau gleich. Die Resonanz ist eine sehr dürftige, sodass niemand von uns gehört hat, außer dich. Wenn wir jedoch, und jetzt müssen wir ganz ruhig sein, die Resonanz von etwas anderem holen, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied von der Liebe Gottes. Der Unterschied zwischen der allgemeinen Liebe Gottes und der spezifischen Liebe Gottes. Die spezifische Liebe Gottes, die wird das Herz zur Resonanz bringen. Die bringt Resonanz. Die allgemeine Liebe Gottes, und viele Menschen kennen die allgemeine Liebe Gottes tief in ihrem Herz. Sie kennen sie so, dass sie ihr Herz nicht wirklich zur Resonanz bringt. Vielleicht tun sie es bewusst wahrnehmen, vielleicht unbewusst. Vielleicht suchen sie sich einen Weg, um die Resonanz wieder zu vergrössern. Aber das ist nicht der Punkt. Der Unterschied ist, und das sagt Gott dem Volk Israel, die Liebe Gottes soll ja im Herzen Resonanz erzeugen. Und wir haben am Anfang von unserem Text, in der Mitte von unserem Text und am Schluss von unserem Text genau die Aussage. Es geht um dein Herz, dass das eine Resonanz bekommt. Wenn das Gewicht von der Liebe Gottes an dein Herz trifft, dann soll es anfangen zu schwingen. Es soll anfangen zu schwingen. Am Anfang steht, und jetzt, Volk Gottes, wenn du um die große Liebe Gottes weißt, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir tue und die ich dir heute gebiete. Es ist genau das, was fordert Gott von uns, dass unser Herz zur Schwingung kommt. Und es sind fünf Sachen, wo da der Text bringt. Ich möchte die fünf Sachen darstellen. Es ist Folgendes. Gott sagt, was fordere ich von dir, als nur, dass du den Herr, deinen Gott, ehrst. Es sollte eine Krone sein. Nur das eine. Und zu dem kommt etwas hinzu, dass du auf allen seinen Wegen gehst, dass du das tust, was er sagt, dass du ihn liebst, dass du ihm dienst. Das sollte in der Hand sein. Und schlussendlich, dass du das tust, was er sagt. Und ich mache das so, indem dass ich Personzeichen, die auf den Knien ist. Dass du das tust, was er sagt. Es sind fünf Sachen. Ich bin in der Homiletik, das ist, wenn man übt, wie man predigen soll, zu angeleitet worden, dass ich jetzt über alle fünf Sachen reden müsste. Aber meine Predigt geht schon genug lang. Also, oder nein, ich habe etwas anderes vorbereitet, so lasse ich das weg. Ich glaube auch nicht, dass ich über alle fünf Sachen reden muss. Du sollst Gott ehren, du sollst in seinen Wegen gehen, du sollst ihn lieben, du sollst ihm dienen und du sollst ihm kochen, sondern eigentlich es geht um etwas ganz anderes. All die Wörter, all die fünf Sachen, die kommen in der ganzen Bibel, im ganzen Alten Testament immer im Zusammenhang miteinander vor. Sie werden immer ganz unterschiedlich gemischt. Das ist so wie ein Schüttelbecher, tut man mal hier und dann schüttelt man ein bisschen. Einmal kommt die Reihenfolge raus, einmal die, einmal nimmt man nur zwei von diesen fünf Sachen. Und das ist hebräische Poesie. Und jetzt Folgendes. Der Mose hat das ganz bewusst so gemacht. Nämlich nicht, um genau jedes einzelne Detail zu erläutern, sondern um eine Hauptaussage zu machen. Die Hauptaussage ist folgende. Er macht nämlich eine Art Klammer. Er sagt, Gott ehren, das bedeutet auf die Knie gehen. Gott ehren, das bedeutet das tun, was er sagt. Wenn Gott ein König ist, und man soll ehren, dann soll man das tun. Wenn man in seinen Wegen geht, dann dient man ihm. Und man sieht plötzlich, was das Herz von diesen fünf Sachen ist. Gott will nicht dein Äußere, sondern er will dein Herz. Er will deine Liebe. Die Resonanz von Gottes Liebe, die Resonanz von Gottes Liebe soll unsere Liebe sein, soll unser Herz sein. Das ist das, was Gott sucht. Er liebt mich, er neigt sich zu mir. Ich auf meiner Seite soll ihn lieben. Und der Mose wiederholt das dreimal, zweimal noch. Vers 16, so beschneidet nun eure Herzen. Und dann Vers 20, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, sind wieder die gleichen Worte, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Es geht immer um das. Und Mose sagt am Schluss, du sollst Gott anhangen. Das Wort wird sonst im Alten Testament nur in Bezug auf die Ehe gebraucht. Du sollst deiner Frau anhangen oder du sollst deinem Mann anhangen. Wörtlich heisst es eigentlich, du sollst dich ankleben. Du sollst deiner Frau, deinem Mann ankleben. Und wenn es zerbricht, dann verreisst es etwas. Es ist genau die Aussage, Gott fordert oder Gottes Liebe fordert von dir eine Resonanz in deinem Leben. Wer diese Unterscheidung kennt zwischen der allgemeinen Liebe Gottes und der spezifischen Liebe, dass die allgemeine Liebe Gottes einfach erschallt, unabhängig von allem anderen. Sie ist da, ist qualitativ immer gleich. Und der Unterschied zu der spezifischen kennt, nämlich, dass eine Resonanz bei mir auslöst, der checkt plötzlich, dass es darum gut kann sein, dass Nicht-Christen in der Moral besser sein können als Christen. Dass Nicht-Christen genau gleich gute Leben führen können. Man merkt plötzlich, dass auch Menschen, die Gottes Liebe nicht mit dieser Resonanz erwidern wie Christen, dass die auch gute, erhabene, lobenswerte Sachen machen können. Man weiss, warum moralisch, künstlerisch, literarisch, mit Büchern, gesellschaftlich gute Sachen durch Menschen kommen können, die Gott nicht fürchten und lieben. Plötzlich checkt man das. Theologie hat nämlich hier an diesem Punkt Unterschiede zwischen der allgemeinen Offenbarung und der spezifischen Offenbarung. Oder allgemeine Liebe und spezifische Liebe. Es sagt, alle Menschen haben einen Abdruck von dieser Gottesliebe in ihrem Herz. Und sie haben eine Ahnung. Und sie haben darum auch in sich eine Veranlagung, auch können, gut moralisch zu handeln. Und das ist der Grund, dass es dich nicht verzweifeln muss, wenn du einen Nicht-Christ siehst, der moralisch dir überlegen ist, der in der Weisheit besser ist als du. Das muss dich auch nicht erschüttern, wenn andere Christen besser sind als du, wo bessere Väter sind, bessere Mütter, bessere Beziehungen können führen. Der Unterschied nämlich zwischen Christ und Christ und zwischen Christ und Nicht-Christ ist nicht Moral, sondern es ist das, unsere Resonanz auf Gottes Liebe. Der Jakobus sagt das ganz klar, dass gute Sachen auch von Menschen kommen können, die Gott nicht lieben, in dem Sinn, was die spezifische Liebe für resonant möchte. Jakobus 1, Vers 17 heisst, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von Gott. Das heisst, alle Entwicklungen, alle Erfindungen in dieser Welt sind letztlich ein Resultat davon, dass Gott das Buch der Schöpfung aufgetan hat und das Buch der Lehre geöffnet hat. Es ist die allgemeine Offenbarung. Darum ist die Medizin eine gute Sache, obwohl sie von vielen Nicht-Christen geprägt ist worden. Es gibt eine allgemeine Offenbarung. Jede gute Gabe kommt von Gott von oben herab. Und das ist der Grund da drinnen, dass die allgemeine Liebe Gottes in jedem Herz irgendwo gefußt hat. Was ist denn der Punkt von der Resonanz im Leben von einem Christ, wenn er die spezifische Liebe Gottes erfasst hat? Das ist der zweite Punkt, die Kraft von der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hat so eine Wucht auf ein Herz, dass sie etwas auslöst. Die Kraft von der Liebe Gottes. Jetzt haben wir Unterschiede gehabt, allgemein spezifische Liebe, und jetzt aber, was heisst die spezifische Liebe in seiner Kraft zu erfahren? Ich möchte ein Beispiel dazu herzunehmen. Jede gute Beziehung ist ein Beweis dafür, dass Liebe Kraft hat. Jede Ehe ist ein Beweis dafür, dass Liebe eine immense Kraft hat. Die Beziehung zum Höchsten, zu Gott, hat diese Kraft noch im hundertfachen Sinn. Ich möchte das veranschaulichen. Stellt euch eine alte Brücke vor, die über einen Fluss führt. Und denkt als Alter von dieser Brücke und dass schon hunderte von Autos darüber gefahren sind, dass sie jeder Witterung ausgesetzt ist worden. Und jetzt denkt daran, wenn mit der Zeit die Brücke gelitten hat. Sie hat feine Risse bekommen, die man von bloßem Auge nicht sieht. Ein geschultes Auge, ein Architekt oder was auch immer, Bauingenieur, die würden feststellen, da hat es irgendwo gewisse Mängel. Es hat feine Risse, die man von Augen nicht sieht. Und jetzt denkt an einen 40-Tonner-Dönner, oder wie auch immer, wo über die Brücke fährt. Was passiert? Das Gewicht von diesem Lastwagen wird die feinen Risse auftun, sodass sie von bloßem Auge werden sichtbar werden. Das Gewicht vom Lastwagen wird aller Welt aufdecken und offenbar machen, wie der Zustand von dieser Brücke aussieht. Und der Punkt ist der: Nicht der 40-Tonner ist die Ursache für die Risse. Nicht der 40-Tonner. Die Risse sind schon da gewesen. Der Lastwagen war einzig dazu da gewesen, dass er die Risse sichtbar gemacht hat. Das ist Gottes Wucht. Das ist Gottes Liebe, wenn sie auf dein Herz kommt. Sie drückt und drückt und zeigt, wie dein Herz ist. Sie zeigt den Riss von deinem Herz. Und wenn du schon 20 Jahre gläubig bist, wenn du heute wieder neu erfasst, was für eine grosse Liebe Gott hat, drückt er das auf dein Herz und du wirst merken, wo es Riss hat in deinem Leben. Du wirst merken, ich bin noch meilenweit entfernt, dass ich mein ganzes Herz Gott hingegeben habe. Es ist ein Irrglaube zu meinen, wir können Gott mit ganzem Herzen loben. Oder man muss mit ganzem Herzen, man kann es gar nicht. Unser Herz hat immer irgendwo Riss. Und je mehr man erkennt, welche grosse Liebe Gottes mich trifft, je mehr wird man merken, wo die feinen Risse im Leben sind. Beziehung zu Gott ist eine brandgefährliche Sache. Wenn das Gewicht von der Liebe Gottes auf dein Herz kommt, dann zeigt sie, wie dein Herz aussieht. Wenn wir das vorausgehende Kapitel nennt, Kapitel 9, dann sehen wir, dass der Mose die ganze Geschichte Israels rekapituliert und sagt, 10-mal sind er immer wieder von Gott abgefallen. 10-mal haben er eigentlich nicht die Resonanz gebracht, wo Gottes Liebe eigentlich möchte. Und jetzt nach dem 10. Mal heisst es dennoch nochmal, und ich liebe euch. Und es soll eine Resonanz bei euch auslösen. Das wird unser ganzes Leben lang so sein, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, und da hast du mein Herz erneut. Und wir sagen, was Gott dir heute befällt. So beschneid heute dein Herz und bis hinfort nicht mehr halsstarrig. Beschneid dein Herz. Es ist genau das Bild. Es geht darum, das abzulegen, was nicht heilig ist, was einen Riss hat, das hinzugeben, dein Herz zu beschneiden, deine Brücke von deinem Leben zu restaurieren. Bist nicht hartnäckig da drinnen, sondern mach das. Die Christen sollen auf einer Seite immer hartnäckig sein, nämlich in dem, dass sie die feinen Risse von ihrem Herz hingeben, sich bereit erklären, dass man sich ändert. Der Mose sagt, beschneid dein Herz. Und er sagt das ganz bewusst den Israeliten so. Uns würde er das wahrscheinlich anders sagen. Aber er rekapituliert da die Beschneidung. Und die Israeliten haben genau gewusst, was das bedeutet. Das allererste Mal, wo Gottes Liebe die Israeliten erfasst hat, haben sie das in einem Zeichen kundtun, nämlich in der Beschneidung. Das heisst, die Beschneidung war das äußere Zeichen für die Liebe Gottes, es war die Resonanz für die Liebe Gottes. Und jetzt sagt er, das ist schon geschehen. Und der eigentliche Punkt ist nicht eine äußerliche Angelegenheit. Der eigentliche Punkt ist ja im Herz. Gott möchte nicht so sehr eine äußere Beschneidung, sondern eine innere Beschneidung. Die innere von deinem eigenen Herz. Er will die Liebe der Menschen und das bedingt eine andere Herzenshaltung. Das bedingt eine andere Herzenshaltung. Deine Bekehrung mag noch so gut sein, wo du gemacht hast vor einigen Jahren oder vor kurzem. Du magst dir noch so gewiss sein, ich habe mich bekehrt und ich bin das Kind Gottes. Und doch kann das allzu leicht zu einem Ruhekissen werden. Und du kannst dir sagen, ja, ich bin auch bekehrt. Das Volk Israel ist auch bekehrt worden. Und Gott hat neu gesagt, die Resonanz von deinem Herz ist abgefallen. Du musst dein Herz neu beschneiden, dass es wieder eine Resonanz erzeugen kann. Es ist ein Mangel offenbar worden an ihrem Herz. Und vielleicht wird noch einmal auch in deinem Leben, noch einmal auch in deinem Herz plötzlich sichtbar, dass die Resonanz abgefallen ist. Dass du dich auf dem Ruhekissen von deiner Bekehrung ausgeruht hast. Aber eigentlich hast du es eben nicht Gott gegeben. Viele Christen denken so. Sie gehen in den Gottesdienst, sie denken an ihre Bekehrung, die sie vielleicht vorne in der Bibel aufgeschrieben haben. Sie beten vielleicht und haben das Gefühl, das ist genug gute Resonanz. Aber Gott sagt dir, er will nicht deine äußere Beschneidung, nicht deine äußere Resonanz, sondern will dein Herz. Er will die Resonanz von deinem Herz. Viele Christen sagen sogar noch etwas anderes. Sie sagen, ich habe mich ja bekehrt, dann muss ich nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und warum soll ich überhaupt noch beten? Ich bin auf der sicheren Seite. Das ist noch schlimmer. Ich glaube, die müssen nicht nur das Herz beschneiden, sondern noch viel mehr. Gott wünscht sich die Resonanz von deinem Herz. Und er sagt, was fordert Gott von dir mehr, als dass du den Herr, dein Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und den Herr, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele und das Gebot vom Herr, deinem Gott, tust. Die Liebe Gottes hat eine enorme Kraft. Sie hat eine enorme Kraft. Sie ist wie ein Lastwagen, der von einer Brücke kommt und die feinen Risse auftut. Und es ist ein Geschenk Gottes, wenn du die Augen vor diesen Rissen nicht zutust, sondern sie wahrnimmst und auf die Knie gehst und um Vergebung bittest. Dass du genau das machst, wo die fünffältige Liebe im Vers 12 dir heute sagt. Das Letzte, Gottes Liebe hat auch ein Bitte. Die Bitte, die Gott hat, die ist im Vers 19. Darum sollt auch ihr die fremden Menschen lieben. Darum sollt auch ihr die fremden Menschen lieben. Das ist der letzte Punkt. Nach der Universalität der Liebe Gottes und der Unterschied zwischen der allgemeinen und der spezifischen Liebe, der Kraft der Liebe jetzt. Gottes Liebe hat ein Bitte an dich. Sie hat ein Bitte an dich. Und die heisst, lieb den fremden Mensch. Das heisst nicht, lieb den Nächsten, sondern es heisst, lieb den fremden Mensch. Der Siegbert Rieker, der hat in seiner Dissertation 2007 ein ganzes Kapitel darauf verwendet, um mal zu schauen, was sagt das Alte Testament über den fremden Mensch aus, also über den Nicht-Israelit. Und er untersucht alle Stellen, wo der fremde Mensch vorkommt und fasst ihnen zusammen. Und er sagt drei Sachen. Sie hatten gewisse Rechte, gehabt, die Fremden. Sie waren nämlich im Rechtsschutz anbefohlen gewesen. Das heisst, sie sind im Gericht gleich behandelt worden wie die Israeliten. Sie hatten auf der anderen Seite auch gewisse Pflichten, gehabt, gewisse Gebote, die ihnen auferlegt wurden. Das Dritte. Und das Letzte. Sie haben gewisse Privilegien sogar geniessen. Es war nämlich so, dass die fremden Menschen die nur in der Regel die Gebote erfüllen mussten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Das Verbot hingegen nicht. Nur das Gebot, nicht aber das Verbot. Das heisst, die hatten größere Privilegien, die hatten größere Freiheiten. Auf der anderen Seite haben sie eben gewisse Pflichten, sind gewisse Sachen müssen tun. Schlussendlich sie haben dafür aber auch nicht den ganzen Schatz von Gottes Beziehung in ihrem Leben gehabt, So war es zum Beispiel, dass ihnen nicht einfach die Schulden nach 7 Jahren sind erlassen worden. Im Judentum war es so, nach 7 Jahren sind alle Schulden weggefallen. Das wäre eine spannende Predigt sonst, aber einfach so als Nebengedanke. Sie haben auch kein Land besitzen. Sie haben nicht Eigentümer sein von einem Land. Das heisst, sie haben gewisse Pflichten gehabt, sie haben gewisse Freiheiten gehabt, sie haben Rechtsschutz gehabt. Auf der anderen Seite haben sie dafür nicht alle Privilegien bekommen, die sie hatten. Und jetzt steht da, der fremde Mensch, der nicht an Gott glaubt, der Nicht-Israelit, der Nicht-Christ, den sollst du lieben. Den sollst du gleich lieben wie den Nächsten oder wie Gott lieben. Im Alten Testament kommt das Gebot der Liebe nur in Bezug auf Gott vor und nur in Bezug auf den Nächsten. Im Alten Testament war das der Israelit. Es hat immer gesagt, du sollst Gott lieben und den Israelit, den Nächsten. Einmal wird es zerbrochen, das steht 5. Mose 10, wo genau die gleiche Formulierung kommt und sagt, du sollst auch den Fremden lieben. Nicht nur den Nächsten, nicht nur der, der dir passt oder der Nächste steht. Nicht nur Gott, sondern sollst auch den Fremden lieben. Wie geht das? Wie liebt ein Mensch den fremden Mensch? Wie liebt er ihn? Und es sind eigentlich 2 Punkte, auf die der Siegbert Rieker raus ist gegangen. Er hat nämlich gesagt, das erste ist, du Gemeinsamkeiten betonen. Nämlich der Rechtsschutz, den der Fremde hatte. Es war genau das, was gleich war zwischen einem Israelit und einem Nicht-Israelit. Du Gemeinsamkeit betonen. Und dass er der Fremdling ist, wie du auch ein Fremdling bist. Und das Zweite ist, nimm ihn in Kult ein. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt formuliert, aber die Israeliten hätten mit den Fremden so vorgehen, dass sie sie einladen zu allen grossen nationalen Festen. Der Fremdling war immer eingeladen, dann, wenn es Party gegeben hat. Er durfte mitfeiern und es war ihm sogar angeboten, einmal im Jahr am Fest vom Laubhütte, dass er sich dem Volk Israel anschliessen darf. Das heisst, man hat ihn eingeladen zu dem Fest. Das sind die 2 Sachen. Man hat Gemeinsamkeiten betont und man hat sie in den Kult eingenommen. Man hat sie eingeladen. Ja. So lieben wir den fremden Menschen. Zuerst sucht Gemeinsamkeiten und nicht Unterschied. Sucht Gemeinsamkeiten zu einem Nicht-Christ und nicht Unterschied. Ich möchte eine Illustration bringen. Alle wissen, dass Baumstämme schwimmen und Steine sinken. Das heisst, setzen wir einen Baumstamm auf das Wasser, wir wissen alle, der schwimmt, setzen wir einen Stein ins Wasser, er geht unter. Nehmen wir aber Baumstämme, binden sie zusammen zu einem Floß, setzen den Stein drauf, dann werden wir beides aufs andere Ufer, auf die andere Uferseite über ein Schiff können. Machen wir es umgekehrt, binden wir alle Steine zusammenbinden und Baumstämme drauf, dann versinken die Steine und Baumstämme fließen irgendwo den Bach durch ab. Das Schwere muss immer auf dem Leichteren liegen. Das Schwere muss immer auf dem Leichteren liegen. Wenn Christen Gemeinsamkeiten suchen, dann ist das die Grundlage, auf der man den Unterschied aufbauen kann. Wenn wir das suchen, was leichter ist, das, was mehr zugänglich ist, dann werden wir auch schwieriger draufladen können. Wir müssen das Kleinere suchen bei den Nicht-Christen, damit wir auch das Größere draufladen können. Wir müssen nicht bei den Unterschieden ansetzen. Wir müssen nicht auf unsere Nachbarn schauen, die nicht Christen sind, und zuerst mal wahrnehmen, was alles die Unterschiede sind, und gerade gegen die ankämpfen. Sondern ein geschultes christliches Auge ist das, dass sie mal auf die Nachbarn schauen und denken, wo haben sie etwas, was ich vielleicht sogar nicht einmal entdeckt habe, wo haben sie Gemeinsamkeit zum christlichen Glauben? Exakt das macht Paulus in Apostelgeschichte 17. Er ist nämlich dort vom Gerichtshof in Athen und redet mit den Heiden über Religion. Was macht er? Er fängt an, zitiert einen heidnischen Autor und sagt, schaut, ihr habt einen heidnischen Autor, ihr habt ein philosophisches Buch. Und der sagt Folgendes. Gott ist die Ursache und der Grund von allem, was geschaffen worden ist. Und alle auf dem Gerichtshof werden genickt haben. Sie haben den Autor gekannt. Paulus hat gesagt, eigentlich ist das eine urjüdische Aussage. Gott ist der Schöpfer von allem. Nachdem alle das Leichtere akzeptiert haben und gesagt haben, ja, der Baumstamm ist richtig, dann hat der Paulus einen Stein drauf gepflanzt. Und hat gesagt, also gut, wenn also das stimmt, dass Gott der Schöpfer von allem anderen ist, von allem, was geschaffen worden ist. Wie kann es denn sein, dass er Gott nach eurem Bild machen, sogar in einer Götzenstatue, und er bestimmt, wie ihr ihn sollt arbeiten und verehren, wie sein Tempel soll aussehen. Er macht eigentlich Gott. Und das heißt, eigentlich ist völlig ein Trugschluss, es ist eine falsche Schlussfolgerung. Wenn ihr angenommen habt, dass Gott der Schöpfer von allem ist, dann könnt ihr nicht Götze arbeiten. Das ist ihnen eingefahren. Erst bei einem anderen Punkt sind sie dann von Paulus abgewichen. Sie haben das gecheckt. Und genau das ist der Punkt. Fang mit dem an, wo dich mit einem Nichtchrist eint, mit dem, der nicht die spezifische Liebe Gottes hat. Nimm die Baumstämme und baue dort drauf die Steine, die vielleicht schwieriger sind zu verstehen. Hätte der Paulus gerade damit angefangen und gesagt, ja, was betet ihr denn noch Götzen an? Er wäre gerade sofort gesteinigt worden. In jeder Kultur gibt es sogenannte Baumstämme. Manchmal halt auch nur Holzsplitter, aber auch die können wir sammeln und zusammenkleben zu Baumstämmen. In jeder Kultur gibt es solche Baumstämme. Bei jedem Thema gibt es so Übereinstimmungen. Sagt das bei der Esoterik, sagt das bei der Homöopathie, sagt das in der Philosophie, sagt das in der Genderforschung, sagt das sogar in der Frage von der Homosexualität. Überall werden wir irgendetwas finden, wo eigentlich eine richtige Wahrheit ist. Auf deren müssen wir fussen und dann einen Schritt weitergehen und den Unterschied ausmachen. Den Unterschied aufzeigen auf dem, was gemeinsam ist. Mündiges Christ sein ist nicht das, dass man immer sieht, was die anderen alle falsch machen. Das ist die erste Stufe des Christseins. Mündiges Christ sein ist das mal sehen, dennoch dann aber das sehen, was gemeinsam ist. Und auf dem die Unterschiede klar machen. Das ist mündiges Christ sein. Such Gemeinsamkeiten. Das Letzte. Nimm die Nichtchristen in den Kult ein. Ich möchte das anders sagen. Bett für fremde Menschen. Bett für fremde Menschen. Im Vers 10 heißt es von Mose, ich aber stand auf dem Berge wie das erste Mal 40 Tage und 40 Nächte und betete zu Gott. Und warum? Weil das Volk Israel Fremdlinge waren. Sie haben ihr Herz nicht beschnitten. Er hat betet für die fremden Menschen, für seine eigenen Volksgenossen. Der Mose hat für den Pharao betet. Der Prophet Elia hat für den Sohn von einer Sidoniterin betet um Heilung. Der Salomo am Tempel hat für alle fremden Menschen betet. 1. Könige 8, Vers 22 und 41. Das Gebet ist der Kern, auf dem wir Türen öffnen für die fremden Menschen. Manchmal ist es nicht einfach, fremde Menschen zu lieben. Und ich kann das vielleicht nicht so einfach. Ein Nachbar zu lieben, der einem auf den Sack geht. Jemand zu lieben, der einem selber schwer macht. Jemand, den man eigentlich insgeheim hasst. Und ich kann eigentlich nicht dem läuten und das Torino-Schock-Geschenk bringen und sagen, ich habe dich gern. Das schafft man gar nicht. Ja. Das Geheimnis des Gebets ist das, dass du im Verborgenen die Liebe kannst kundtun, wo du weißt, dass sie ausleben soll, aber dein Herz noch nicht nachkommt. Und was du machst, ist folgendes. Du schiessest nicht nur ein Pfeil auf Gottes Herz ab, dass er etwas auslöst, sondern du schiessest eigentlich ein Pfeil auf dein eigenes Herz ab. Dass du irgendwann beschnitten, verändert wirst, dass du der Person kannst begegnen kannst und sie wirklich kannst lieb haben. Es sind drei Formen, wie Christen beten sollen. Das erste, das persönliche Gebet. Du sollst für dich persönlich für die fremden Menschen beten. Ich habe in meiner Bibel, also nicht in dieser Bibel, sondern in der, wo ich stille Zeit mache, und die ist so in einem üblen Zustand, dass ich nicht mit der predige. Aber in meiner Bibel habe ich etwa 6 Zettel mit alles Anliegen und meistens Namen von Menschen drauf, wo ich für sie beten tue. Für welche Menschen, fremde Menschen betest du? Nicht für Christen. Für welche fremden Menschen betest du? Betest regelmäßig für sie. Der Mose ist 40 Tage und 40 Nächte ins Gebet gegangen. Wir gehen manchmal nicht einmal 5 Minuten. Das Zweite, das Gebet mit der Familie, das Gebet mit Wegekollegen oder das Gebet mit Freunden. Dass, wenn du dich triffst mit einem guten Freund, der Christ ist, mit einer guten Freundin, die Christ ist, dass, wenn du in der Familie lebst, dass du dir den Vorsatz nimmst, so jetzt beten wir zusammen. Ich treffe mich mit meinem besten Freund und wir sehen uns ja nicht so oft und haben viel zu erzählen. Jedes Mal nehmen wir uns vor, wir gehen beten. Wir suchen dazu immer einen schönen Platz aus. Also wir gehen auf die Dachterrasse in Basel, wo wir über die ganze Stadt sehen. Wir gehen an den Rhein. Je nachdem, wenn uns nichts anderes übrig bleibt, dann laufen wir einfach durch die Stadt. Die Leute merken eh nicht, dass wir am Beten sind. Oder dann halten wir schnell an und sagen Hallo. Aber wir nehmen uns Zeit zum Gebet. Weil wie oft versäumen wir die Möglichkeit zu beten, wo durch das Gebet ein Katalysator für unser Herz ist. Dass wir in der Familie, mit Wegekollegen, mit Freunden einfach auch sagen, kann es nach dem 11 sein, nach einem coolen DVD, den man geschaut hat, so und jetzt beten wir noch zusammen. Und schlussendlich das Gebet in der Gemeinde. Sie ist die Krone vom Gebet. Sie ist nämlich das Erste, was alle Christen werden tun, wenn Gott das Ende dieser Welt bringen wird. Werden alle Christen auf die Knie gehen und sie werden zusammen beten. Viele Christen haben das Gefühl, ja, das sparen wir uns für dann auf. Aber wenn das Ende kommt, dann werden wir nicht mehr beten für die fremden Menschen. Es ist nur in einer Zeit, wo wir beten sollen für fremde Menschen. Und diese Zeit ist jetzt. Später wird sie ad acta gelegt werden. Das ist die Bitte, die die Liebe Gottes an dich hat. Den Fremden zu lieben. Und was merken wir? Wir merken, unser Herz hat lauter Riss. Es hat lauter feine Riss. Ich werde dem gar nicht gerecht. Ich schaffe das gar nicht. Das ist die Bitte, die Gottes Liebe an dein Leben stellt. Das ist die Bitte von Gottes Liebe. Ein Punkt in der Weltgeschichte ist die Liebe zur besten Resonanz gekommen. Die Liebe zu den Fremden. Die Resonanz von Gottes Liebe. Die ist am schönsten dargestellt worden. Es war nämlich dann, wo die Resonanz ist sichtbar gemacht wurde. Sie ist sichtbar und hörbar gemacht wurde. Zwar am Kreuz auf Golgatha. Am Kreuz auf Golgatha ist eigentlich Folgendes passiert. Es war der Schall, den viele Menschen nicht gehört haben. Es war aber die Resonanz der Liebe Gottes schlechthin. Am Kreuz ist die Resonanz der Liebe Gottes am schönsten zur Schau gestellt worden. Und zwar in einem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz gegangen ist und die Liebe Gottes hat kundtun, hat auch er gebetet. Und was hat er gebetet? Er betet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz, wo Jesus unter Schmerzen von Fieber, von Blutverlust, von Schande und Spott hanget und er zu Unrecht leidet. Die Soldaten ihm vorbeigehen und am Boden spucken. Wo die Juden müssen darauf aufpassen, dass sie nicht in Schatten vom Kreuz stehen, bis sie so unrein werden wollen. Wo er am Kreuz hanget, zur Zeit vom Passafest, wo ein Historiker sagt, dass bis zu 1 Million Juden in Jerusalem waren. Und Jesus ist an der Hauptverkehrsader nach Jerusalem gekreuzigt worden, Golgatha. Wo alle Menschen sind vorbeigelaufen und es doch so viel gesehen haben. Da schaut er die Menschen an. Und er schaut auch dich an. Und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es keine Qualität ist von deiner Liebe, wo den Unterschied ausgemacht hast, dass du mich liebst. Es ist das, dass du mein Herz gepackt hast, das zur Resonanz gekommen ist. Ich danke dir darüber. Das nimmt mir jede Faser vom Stolz. Ich danke dir, Jesus, dass du für alle Menschen gestorben bist. Nicht nur für Christen, sondern einfach nicht Christen. Und am Kreuz hast du die Liebe ausgesprochen in einem Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ah, Jesus, wie oft wissen wir nicht, was wir tun. Wie oft wissen wir es nicht. Wie oft verschliessen wir die Augen vor unserem rissigen Herz, wo doch eigentlich die Spalten so groß sind. Ich bitte dich, dass du uns wirklich vergisst. Ja, und dass du uns eine Kraft schenkst, dass die Wucht von deiner Liebe in unser Herz kommt. Dass wir es beschneiden, unser Herz, dass wir es ändern und dass wir anfangen, die anderen Menschen, die fremden Menschen zu lieben. Mit dem, dass wir die Gemeinsamkeiten suchen, um dann auch den Unterschied klar zu machen. Und mit dem, dass wir für sie beten, denn wenn sie es gar nicht mitbekommen. Und da haben wir in dir, Jesus, das beste Vorbild. Er betet für die ganze Menschheit und so viel haben weggelassen. Amen.